von Nicht-Juden, sondern es ist ein Buch von Juden, hat er dann irgendwann gemerkt. Dass alle, die im Neuen Testament geschrieben haben, sind alles Juden gewesen. Und dann hat er weitergelesen und hat Jesus kennengelernt. Nicht als den, der die Juden umbringen will, sondern der sie retten will. Und dann ist er durch Jesus drauf gekommen, dass die Form, wie er Glaube immer gedacht und gelebt hat, nämlich, dass es allein so geht, nur mit dem Blick nach Jerusalem, nur mit dem bestimmten Gewand, nur mit dem. Und irgendwann hat er gesagt, wenn ich Gott so klein mache und so beschränke, dass ich ihn nur so und nur so und nur so, dann kann es doch gar nicht Gott sein. Wenn Gott groß ist und mächtig, dann kann ich doch Gott auch anders begegnen. Und nicht immer nur so. Und dann ist er darüber irgendwann zum Glauben gekommen. Und hat irgendwann seinen Vater eingeladen zu einer Konferenz, wo jemand gepredigt hat. Und sein Vater war schon ein bisschen skeptisch, nachdem er dann gehört hat, dass sein Sohn Christ geworden ist und an Christus glaubt und so. Oder halt messianischer Jude geworden ist. Und ist aber dann mit zu der Konferenz. Und dann hat vorne irgendwann der Redner gesagt, bitte alle, die jüdische Wurzeln haben, aber an Christus glauben, hebt mal eure Hand. Und dann hat er seine Hand gehoben und der Vater auch. Und dann hat er ihn angeguckt und gesagt, Papa, nicht alle Juden, nur alle Juden, die an Jesus glauben. Und dann hat der Vater gesagt, ja, genau, ich habe es verstanden, was er gesagt hat. Vielleicht bedrückt uns manchmal auch unsere eigene Frömmigkeit, weil wir denken, nur so kann ich Gott begegnen, nur so. Lass uns doch mal unser Herz weiten für die Größe Gottes. Dass er uns überraschen darf und so begegnen darf, dass wir ganz neu staunen über seine Größe, über seine Gnade, über seine Barmherzigkeit, über seine Liebe, die so viel größer ist. Und ihm da ganz neu begegnen. Und uns trotzdem und immer wieder neu an ihn wenden und sagen, Hosanna. Auf der einen Seite klingt es wie Lobpreisen, auf der anderen Seite ist es der tiefe Ruf, Herr, hilf mir, Herr, rette mich. Welchen Punkt hast du im Herzen, wo du sagst, Hosanna, ich bete dich an, Gott, aber ich bitte dich auch, hilf mir und rette mich. Und dann haben wir gerade das gehört, die Geschichte nach Johannes. Und wo ja, bei Johannes ist da so eine kleine Besonderheit, der übersetzt es nämlich direkt sozusagen, mit diesem Sacharja 9, steht dann extra da mit Sternchen dahinter, in Johannes 12, Vers 15. Da steht, fürchte dich nicht, Volk Israel, sieh, dein König kommt, er sitzt auf einem Eselsfohlen. Und das ist so in Anführungszeichen gesetzt und dahinter ein Sternchen und in der Fußnote steht, siehe Sacharja 9, Vers 9. Und dann habe ich nachgeguckt bei Sacharja 9, Vers 9, aber da steht gar nicht, fürchte dich nicht. Der erste Teil von diesem Zitat kommt nicht aus Sacharja 9, Vers 9. Fürchte dich nicht. Sondern in Sacharja 9, Vers 9 heißt es, juble, Volk Israel, juble, feiere, denn dein König kommt zu dir. Das fürchte dich nicht, das steht aber an vielen, vielen, vielen anderen Stellen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Mit die ersten Worte, die Gott spricht, mit die ersten sind, fürchte dich nicht. Und das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Mein Lieblingsvers mit fürchte dich nicht ist Jesaja 43, 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Die Leute hier, die feiern Jesus und die rufen seinen Namen. Und in Wirklichkeit ist es er, der sagt, ich kenne euren Namen, jeden einzelnen von euch. Und ich liebe euch und ich bin gekommen, euch zu erlösen. Also indem, dass sie noch Hosanna rufen, Herr, hilf uns, Herr, rette uns, sagt Jesus schon, ich bin schon da. Rettung ist schon da, Hilfe ist schon da, weil ich bin, der ich bin schon da. Also fürchte dich nicht, du musst dir keine Angst machen. Und dieses fürchte dich nicht kommt auch in dem Psalm 118 vor, den ich vorhin gelesen habe. Fürchte dich nicht, denn Gott ist ja schon da. Also in dem Moment, wo wir uns noch mit unserem Problem beschäftigen, hat Gott schon die Lösung, weil er selbst das ist, weil er selbst der Retter und der Heiland ist. Und als solcher wird er gefeiert, wo er in Jerusalem einzieht, und dann ist er auch noch bis heute. Und manchmal so ganz unerwartet. Ich habe es gerade schon gesagt mit diesem Esel. Wir erwarten einen siegreichen Herrn eigentlich anders. Wir erwarten ihn siegreich und nicht mega demütig auf einem Mini-Esel, sondern wirklich siegreich. Kleiner Spoiler, also verraten das, was noch kommt, steht schon in der Offenbarung. Da steht nichts von Jesus kommt auf einem kleinen Esel wieder. Was steht da in der Offenbarung? Wie kommt Jesus wieder? In Herrlichkeit und auf einem Schimmel, auf einem riesengroßen weißen Pferd kommt Jesus wieder, siegreich, mit einem großen Schwert in seiner Hand. Hier, wo er gerade nach Jerusalem reinzieht, da hat er nichts in seiner Hand. Im Psalm 118 haben wir vorhin ganz oft gehört, der Herr behält den Sieg, der rechte Arm des Herrn behält den Sieg, er behält den Sieg. Auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht so aussieht und auch wenn es vielleicht in ein paar Tagen nicht so aussieht, nämlich weil er verhaftet wird und weil er aufs Übelste verspottet und verurteilt wird und hingerichtet wird. Das sieht nicht unbedingt nach Sieg aus. Aber das Kreuz ist kein Zeichen der Niederlage Gottes, sondern das Kreuz ist ein Zeichen des Sieges Gottes über Hölle, Tod und Teufel. Und als solcher kommt Jesus jetzt gerade nach Jerusalem. Und dann fragen manche und sagen, wer ist denn das, der da gerade kommt? Die feiern zwar mit, sagen, Hosanna, Hosanna, schön, dass du kommst, hier ist mein Obergewand und hier noch ein paar Palmwedel, aber wer ist das eigentlich? Die haben das noch gar nicht so ganz umrissen. Die feiern zwar mit, weil es irgendwie so, ist halt gerade die Stimmung, ja. Und dann fragen sie, also, wer ist denn das? Die sind dem vorher noch nicht begegnet. Krass, obwohl Jesus seit 3 Jahren unterwegs ist, quer durchs ganze Land, hoch und runter. Obwohl man von ihm ja überall spricht und von überall bringen sie Kranke zu ihm, dass er sie heilt und sowas alles. Und dann waren Tausende dabei, als er am Berg gepredigt hat, da in der Nähe von Kapernaum. Und haben das gehört, haben ihn gesehen, haben ihn erlebt. Und jetzt wissen sie es immer noch nicht. Was muss denn noch passieren, damit Menschen begreifen, wer Jesus ist? Wer dieser Mensch ist? Wer dieser Gott ist? Und dann kriegen sie es gesagt. Und dann sagen die Leute nicht, er ist der siegreiche König, sondern sie sagen, das ist der Prophet. Das ist der Prophet. Sie sagen nicht, es ist der König. Sie verbinden das in dem Moment selbst irgendwie gar nicht mit Sacharja 9, Vers 9, obwohl sie bewandert sind in der Schrift. Ich habe euch vorhin gesagt, wir haben, die Kinder und ich, verschiedene Videos angeguckt mit dem Einzug in Jerusalem, um eins auszuwählen. Es gibt tatsächlich eins, wo dann die Tempelwache das beobachtet, dass Jesus in Jerusalem einzieht und dann direkt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten hineilt und ihnen das sagt, hey, pst, der kommt gerade und so und wird gefeiert, lalala. Und einer von ihnen zitiert dann genau diesen Vers und sagt, siehe, euer König kommt zu euch. Wo will er hin? Nach Jerusalem, zum Tempel. Und das ist das, was Jesus tut. Er geht zum Tempel und das Erste, was er tut beim Tempel, ist aufräumen. Damit haben sie vielleicht nicht gerechnet, dass das Erste, was Jesus tut, aufräumen ist. Vielleicht rechnen wir da manchmal auch nicht damit. Wir rechnen auch damit, dass wenn wir sagen, Hosanna, Herr, hilf uns, dass er uns hilft. Wenn wir sagen, rette uns, dass er uns rettet. Aber wer bestimmt denn? Wir oder er? Jesus kommt und räumt erstmal auf. Und ich wünsche mir, dass wir ihm das zugestehen. Und dass wir selber unser Leben immer wieder anschauen und überlegen, Herr, wo gibt es Dinge in meinem Leben, wo ich mich freue, dass du hineinkommst und damit völlig einverstanden bist, wenn du erst einmal aufräumst. Okay, es war nicht aufräumen, es war auch ein bisschen durcheinander machen, was er gemacht hat. Er hat ganz schön aufgewühlt da im Tempel. Und das tut er vielleicht auch in unserem Leben, dass er manches, was wir so schön sortiert haben, ganz schön aufwühlt. Weil wir uns vielleicht arrangiert haben mit so manchen Dingen. Vielleicht haben wir uns damit arrangiert, mit Sünde zum Beispiel. und haben vielleicht Sünde auch umbenannt. Und es heißt gar nicht mehr Sünde, sondern das ist halt ein Laster, was ich habe. Oder es ist ein, keine Ahnung was, eine schlechte Angewohnheit oder so. Und wir können es nicht bei meinem Namen nennen, aber wenn es Sünde ist, müssen wir es Sünde nennen. Und Jesus kommt rein, um das wegzumachen. Um da aufzuwühlen und sagen, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, das, was du da lebst und tust, das ist Sünde. Das ist der Prophet. Der Prophet, der von Gott Worte bekommt und hineinspricht in die Situation von Menschen. Das ist der Jona, der nach Ninive gehen soll und erstmal einen Umweg machen muss, bis er dann wirklich in Ninive ankommt, um denen das auszurichten, was Gott ihnen zu sagen hat. Das ist der Nahum, der auf dem Weg ist zum David, weil der David gerade mit der Bathseba geschlafen hat und dafür gesorgt hat, dass der Uriah stirbt. Und der Nahum deutlich macht, nicht das, was du da gemacht hast, ist auch nicht richtig. Und David seine Schuld erkennt und bittet und sagt, Herr, bitte vergib mir, Nathan, und bitte vergib mir das. Und Gott ihm vergibt, weil er der Erlöser ist, weil er der Retter ist, weil er vergibt. Deswegen habe ich neulich gesagt, Sünde ist für Gott kein Problem, aber irgendwie immer für uns. Weil wir immer denken, Sünde disqualifiziert uns. Aber Gott vergibt sie. Also Gott vergibt Sünde. Deswegen dürfen wir Sünde auch beim Namen nennen. Wir dürfen sagen, das ist Sünde. Weil Sünde für Gott kein Problem ist, im Sinne von, es ist keine unlösbare Herausforderung für Gott. Sondern genau dafür ist doch der König, der Prophet, nach Jerusalem gegangen. Damit er stirbt und bezahlt an unserer Stelle. Damit er aufersteht und damit wir neues Leben bekommen mit Gott. Vielleicht ist heute ein ganz neuer Palmsonntag für dich und für mich, wo uns noch einmal ganz neu bewusst wird, ja, Jesus, zieh ein. Zieh ein in meinem Herzen, zieh ein in meinem Leben. Mach da Dinge wüst, ja, wühl du sie auf, wo ich mich so klar damit arrangiere und sie so für mich sortiert habe, aber das nicht gut ist, sondern wo sie mich letztlich behindern, wo sie meine Sicht einschränken, wo sie mein Herz eng machen, komm da hinein. Rette mich, Herr, hilf, Hosanna. Und dann feiere den König, der wirklich wiederkommt, eines Tages. Ach, wie gern wäre ich bei dieser Generation dabei, wo das passiert, dass Jesus wiederkommt. Ich weiß nicht, in welcher Generation es passieren wird, aber in einer Generation wird es passieren und ich wäre so gern dabei. Oder noch lieber wäre ich eigentlich vorher im Himmel, weil ich würde so gerne mitreiten. Wenn Jesus wiederkommt mit diesem ganzen Gefolgschar hinten dran, wisst ihr, was das für ein Bild ist? Habt ihr schon mal Herr der Ringe gesehen? Wo die diesen Hügel runterreiten Namensfindungsstörung, macht nichts. Also der Chef vorne dran, das ganze Heer hinten dran und sie reiten diesen Hügel runter und es ist ein quasi nie endendes Heer, was da hinten her reitet. Und da wäre ich so gern dabei. Leute, übt reiten. Ich sage so, übt jetzt schon mal reiten, damit, wenn es dann soweit ist, dass wir mitreiten können, wenn Jesus Einzug hält. Hey, was freue ich mich auf diesen Tag, was freue ich mich auf diesen Moment und wie gern würde ich da mitreiten? Fußball muss auch gehen. Ja, das stimmt schon. Genau. Aber Reiten ist wirklich schön. Und das zusammen mit dem König aller Könige, mit dem Herrn aller Herren, das ist doch schön. Und deswegen lass uns noch einmal Lobpreis miteinander machen und Gott die Ehre geben und diesen König anbeten, der wirklich gut ist zu uns.